Für alle die, die jetzt gemeint haben, das geht mit dem Text so weiter wie vorhin, ich muss euch enttäuschen. Jetzt sage ich was ganz Böses, ich mag lieber richtige Bibeln. Ja, ich habe heute einen Text für euch mitgebracht, den habe ich ja vorgegeben bekommen, aber ich finde ihn äußerst spannend und ich finde ihn auch sehr herausfordernd. Lukas 17, Verse 7 bis 10. Lukas 17, die Verse 7 bis 10. Und ich lese aus dieser Basisbibel. Stellt euch vor, einer hat einen Knecht, der den Acker pflügt oder das Vieh hütet. Der kommt vom Feld zurück. Wer von euch wird zu ihm sagen, komm gleich her und leg dich zu Tisch? Im Gegenteil, derjenige wird zu ihm sagen, mach mir was zu essen, binde dir eine Schürze um und bediene mich, solange ich esse und trinke. Nachher kannst auch du essen und trinken. Bedankt derjenige sich etwa bei seinem Knecht, weil er seinen Auftrag erledigt hat? So soll es auch bei euch sein. Wenn ihr alles getan habt, womit euch Gott beauftragt hat, dann sagt, wir sind Knechte, weiter nichts. Wir haben nur unsere Pflicht getan. Liebe Brüder und Schwestern in Christus, das Gleichnis, das Jesus da erzählt, liegt mir sehr fern. Wir denken anders, denke ich. Und es liegt hier ganz nah. Ich meine, wer dieser Herr ist, der da seine Knechte zum Arbeiten schickt, das liegt auch auf der Hand, das ist Gott. Und hier liegt es ganz nahe, Gott als ungerecht zu empfinden. Das geht doch wohl nicht. Stellt euch das nur mal vor, ein Arbeitgeber lässt seine Angestellten von morgens bis abends schuften, verlangt von ihnen Überstunden, gönnt ihnen keine Pause und lässt ihnen dann noch nicht einmal eine Anerkennung des Dankes zukommen. So ein Arbeitgeber dürfte sich nicht wundern, wenn man ihn einen Ausbeuter nennt, und er bekommt es sicher bald mit der Gewerkschaft zu tun. Auch mit dem Gesetzgeber. Wir haben da ganz andere Regeln heute. Und abgesehen davon würde einem solchen Arbeitgeber das Personal schnell davonlaufen. Zur Zeit Jesu war das aber eine ganz andere Situation. Die Knechte, von denen Jesus hier spricht, die konnten nicht kündigen. Es waren Sklaven. Und eigentlich wäre das richtige Wort in dieser Übersetzung wirklich nicht Knecht, sondern Sklave. Man muss aber wissen, dass dieses Wort Sklave damals nicht so diesen bösen Beigeschmack hat, diesen sehr, sehr negativen, den es heute hat. Es galt als ganz selbstverständlich, dass jeder freie und einigermaßen wohlhabende Bürger der Antike sich Sklaven hielt für die Arbeit auf dem Feld und im Haus. Ich will es mal anders ausdrücken. Jeder von uns, der heute ein Auto, einen Fernseher, einen Kühlschrank oder eine Bohrmaschine hat, hätte damals einen Sklaven besessen. Und wie wir vom Auto und von der Bohrmaschine erwarten, dass sie bei Bedarf einfach nur funktionieren, so erwartete man damals ganz selbstverständlich die Dienstleistungen der Sklaven. Und die Erfüllung bestimmter Aufgaben galt als Lebenszweck des Sklaven. Dazu war er da, dazu hatte man ihn sich angeschafft. Und erst wenn alle alltäglichen Pflichten erfüllt waren, das war in der Regel so gegen 10 Uhr abends, da wurde es eh dunkel, dann tat man sozusagen etwas für die Wartung und Pflege des Sklaven. Er durfte dann sein Nachtmahl zu sich nehmen. Fremd für uns. Aber auch Paulus hat, wer das nachlesen möchte, im ersten Korintherbrief das Sklaventum nicht abgeschafft, weil er es für ungerecht erklärt hätte, sondern er hat auch gesagt, an jeder bleibe in seinem Stand, auch die Sklaven in dem ihren. Es gibt auch Hinweise in der Bibel, gerade auch im Alten Testament, dass zum Beispiel das Volk Israel sich keine eigenen Sklaven aus der eigenen Volksangehörigkeit nehmen durfte. Gibt's auch. Sie haben es übrigens heftig missbraucht. Aber ich will jetzt gar nicht lange die Frage erörtern, ob das Ganze menschenwürdig ist. Ich denke, über die Antwort sind wir uns sowieso einig. Und auch Jesus befürwortet in diesem Gleichnis keineswegs die Sklavenhaltung. Vielmehr greift er eine damals vertraute und selbstverständliche Anschauung auf, um uns etwas über unser Verhältnis zu Gott zu erklären. Wenn wir jetzt mal vorbehaltlos unsere Stellung Gott gegenüber betrachten, ihm also nicht vorwerfen, ungerecht zu sein als Arbeitgeber, der seine Sklaven schikaniert, dann werden wir erkennen, dass hier einfach deutlich wird, wie hoch der Herr über dem Sklaven steht. Er, Gott, der allein Heilige, er, der Schöpfer des Universums mit allem Riesigen, was wir uns kaum vorstellen können im Universum und allem Winzigen, was wir uns kaum vorstellen können im atomaren und subatomaren Bereich. Er, der Allmächtige, mit einem Wort all das geschaffen und ich seine Schöpfung. Und dann wird mir begreiflich und klar, Gott ist unser Herr und wir sind seine Knechte, seine Sklaven. Unser Gleichnis sagt, wir leben in dieser Welt, um nach dem Willen unseres Herrn zu funktionieren und ihm zu dienen. Wir erfüllen diesen Zweck, wenn wir alle seine Befehle und Gebote beachten und danach leben. Wenn wir auch nur in einem Punkt versagen, sind wir Knechte, die nicht Gottes Erwartungen entsprechen. Und wenn wir alles geschafft haben, dann haben wir gerade ebenso das erreicht, wozu wir geschaffen sind. Dann haben wir erst das getan, was uns befohlen war und was, wie nennt es die Bibel hier an diesem Text, was wir zu tun schuldig waren. Dann können wir demütig vor unseren Herrn treten und sagen, wir sind unnütze Knechte. Solche Gedanken liegen mir wirklich fremd, sind mir wirklich fremd. Wir denken heute sicher ganz anders. Wir sind armselige Knechte, unbedeutend, ein Rädchen im Getriebe. Es ist ja nichts Großes, Herr, was wir tun können und was du von uns verlangst, aber das haben wir getan. Nochmal, für mich wird hier in diesem Gleichnis fast erschreckend deutlich, wer bin ich und wer ist Gott? Und welches Recht hat er an mir, nämlich alles? Und welches Recht habe ich an ihm, nämlich gar keins. Ich denke, darum geht's in diesem Gleichnis inhaltlich. Wenn wir jetzt aber überlegen, was sind wir denn eigentlich zu tun schuldig, dann könnten wir mit Martin Luther antworten, da siehe deinen Stand an nach den 10 Geboten, ob du Vater, Mutter, Sohn, Tochter, Herr, Frau, Knecht seist. Was wir zu tun schuldig sind, das hängt also von unserem Stand ab, von unserer Rolle in der Gesellschaft, von der jeweiligen Situation und auch von unseren Begabungen, Fähigkeiten und unseren Kräften. Es hängt also auch davon ab, welche Gaben wir von Gott empfangen haben. Ein paar Beispiele. Wer von euch berufstätig ist, der sehe zu, dass er seinen Arbeitsvertrag einhält. Und ich bin ja auch noch nicht so lange aus dem Berufsleben raus und ich weiß, wie schwer das eigentlich ist, wie leicht ich persönlich dazu geneigt war, da auch mal ganz großzügig drüber hinwegzusehen. Er sehe zu, dass er die ganze Arbeitszeit in den Dienst seines Arbeitgebers stellt, denn dafür wird er bezahlt, dass er gute Arbeit leistet, dass er die Ziele und Interessen des Arbeitgebers zu den seinigen macht. Habt ihr ja immer gemacht, nehme ich an. Er soll aber auch fair bleiben seinen Kollegen und der Konkurrenz gegenüber. Er sehe zu, dass er den Kollegen, wo nötig, hilft, dass er stets freundlich zu allen ist und dass er über Chefs oder über Kollegen oder Untergebene kein schlechtes Gerede verbreitet. Ich sehe auch zu, dass er das verdiente Geld verantwortlich verwaltet zum Wohl seiner Familie oder wer ihm sonst anvertraut ist und auch zum Wohl der Armen und Bedürftigen in der Nähe und Ferne und auch nicht zuletzt zum Bau des Gottesreiches, zum Beispiel in Ober-Ramstadt, mit Kranfahrern durch Kirche und Mission. Und sowas kann ja auch nicht nur von Luft und Sonnenschein leben. Das ist das eine. Das andere, wer von euch Kinder zu erziehen hat, der sehe zu, dass er das liebevoll, gerecht und geduldig tut. Aber eben auch mit der nötigen Strenge. Ich sage da gar nichts Neues, das wisst ihr alles und es ist euch ja auch allen gut gelungen. Er sehe zu, dass er ihnen gegenüber seine Verantwortung erfüllt, dass er sie also beten lehrt, ihnen von der Liebe Gottes erzählt und von Jesus und mit ihnen zum Gottesdienst und zum Kindergottesdienst geht und ihnen zuallererst am eigenen Beispiel vorlebt, was ein Kind Gottes ist und wie es sich verhält. Ein Vater nehme sich Zeit für seine Familie und tue alles für ihren Schutz und ihr Wohlergehen. Das ist, so lese ich die Bibel, seine Aufgabe als Haupt der Familie. Die Mutter, auch das könnte man so aus der Bibel lesen, ich weiß, dass das heute manchmal ganz anders gesehen wird, die Mutter verbreitet zu Hause eine Atmosphäre der Liebe und Nestwärme, sodass sich alle wohlfühlen. Sowohl Familienmitglieder als auch Gäste, die gern willkommen geheißen werden sollen. Wer von euch noch Kind ist, der höre auf seine Eltern und lerne verstehen, dass sie es gut meinen. Wer als Erwachsener noch alte Eltern hat, der tue ihnen viel Gutes und beziehe sie, soweit es möglich und gewünscht ist, in das eigene Leben mit ein. Er sorge dafür, dass sie gerade im Alter eben nicht alleine gelassen werden. Wer von euch Staatsbürger ist, und das sind wir ja alle, der setze sich für eine Gesetzgebung nach dem Maßstab der 10 Gebote und für Gerechtigkeit im Land ein. Wer von euch Verkehrsteilnehmer ist, und auch das sind wir ja alle, der handle, eigentlich müsste ich jetzt nicht sagen, oder? Der handle verantwortlich und sei vorsichtig genug, um die Mitmenschen und sich selbst nicht zu gefährden. Wer von euch Gemeindemitglied ist, und das sind die meisten von uns, der setze sich an seinem Platz ein mit seinen Gaben für Gottes Wort, für die Mitchristen, für die Ausbreitung der frohen Botschaft, in der Leitung, im Jugendkreis, im Kindergottesdienst, in der Gemeindeversammlung, bei der Büroarbeit oder wo er sonst seinen Platz hat, auch im Putzdienst oder beim Besuch von Kranken. Und das könnte ich jetzt so lange noch weiterführen, diese Themen. Was ist mit sozialer Gerechtigkeit? Was ist mit der Bewahrung der Schöpfung? Und das alles sind ja eigentlich nur kleine Ausschnitte aus dem Pflichtenkatalog für Menschen im Dienst Gottes. Und jeder kann ihn nach seiner persönlichen Situation erweitern. Und ich bin ganz sicher, dass Gott euch jetzt angesprochen hat, wenn ihr offen seid und ihr habt dann die Stellen gemerkt, wo es vielleicht gut ist oder auch wo es nicht gut ist. Und dann kommt, wenn wir alles getan haben, was Gott uns für unseren Lebensalltag aufgetragen hat, wenn wir also mit völlig reinem Gewissen vor ihn treten können, dann sollen wir nicht sagen, Gott, ich habe nach deinem Gebot gehandelt, nun gib mir ewiges Leben. Auch nicht, Gott, ich habe mir wirklich Mühe gegeben, das musst du einsehen. Nun kannst du mich doch nicht den vielen gleichstellen, die nichts von dir wissen wollen, sondern du musst mich zeitlich und ewig belohnen. Oder Gott, ich habe etwas für dich getan und nun musst du mir auch meine Wünsche erfüllen. Oder Gott, so vieles habe ich nach deinen Geboten für meine Mitmenschen getan, nun müssten dir mir aber auch wenigstens dafür dankbar sein, müssten mir ein bisschen Anerkennung zeigen und auch mal was für mich tun. Nein, stattdessen sollen wir dann sagen, wir sind unnütze Knechte. Wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Mir fällt das schwer. Muss ich sagen, das ist irgendwie ein Stück weit fast unmenschlich. So klingt das. Aber wer jetzt meint, na ja gut, das ist ein Gleichnis in der Bibel, was dieses Thema behandelt. Es gibt ja auch noch eine ganze Menge andere Aussagen und es gibt natürlich auch Aussagen über Lohn und all sowas. Den möchte ich daran erinnern, es gibt sehr wohl noch andere Beispiele, die eigentlich genau dasselbe sagen. Denkt mal an das Gleichnis vom Weinstock. Der Weinstock hat die Aufgabe, die Reben zu ernähren und die Rebe haben die Aufgabe, am Weinstock zu bleiben. Und was ist, wenn der Weinstock keine Frucht bringt oder die Reben keine Frucht bringen? Dann werden sie zurückgeschnitten oder zugerichtet, dass sie besser Frucht bringen. Und was passiert, und das meine ich jetzt hiermit, was passiert, wenn sie wirklich gut Frucht bringen? Dann kommt nicht der Weingärtner und streichelt sie und sagt, fein gemacht. Dann schneidet er sie weiter zurück, damit sie noch mehr Frucht bringen. Das ist die Situation von Christen nach dem Neuen Testament. So will Gott mit uns umgehen. Und das mag uns gefallen oder nicht, aber es ist so. Alles tun, was Gott befohlen hat, ist normal. Und wenn wir alles getan haben, was uns befohlen war, sagen wir, ich bin unnütz. Aber wer hat das schon? Wer von uns kann sagen, ich habe alles getan, was mir befohlen war? Ich sicher nicht. Und so können wir dann eigentlich gar nichts vor Gott sagen. Wir müssen vor ihm verstummen. Wir sind nicht einmal unnütze Knechte. Wir haben versagt. Wir haben nicht richtig funktioniert. Wir erfüllen bei weitem nicht die Erwartungen, die Gott in uns gesetzt hat. Wer wollte es da noch wagen, seinen eigenen guten Willen, seine Frömmigkeit oder ein gelegentliches gutes Werk bei Gott in Rechnung zu stellen und sich dafür irgendeinen Lohn oder irgendeine Anerkennung zu erhoffen? Gott muss sich bei niemandem von uns bedanken. Es ist selbstverständlich, seinen Willen zu tun. Er muss sich am allerwenigsten bei mir bedanken, der ich nicht einmal das Selbstverständliche vor ihm fertigbringe. Ich will an dieser Stelle aber nicht aufhören, das wäre schon arg deprimierend. Das wäre schon arg deprimierend. Und jeder fragt sich jetzt vielleicht auch innerlich, wo bleibt denn da der liebe Gott, den wir so oft predigen und der es ja auch wirklich ist? Ist Gott denn wirklich so ein Sklaventreiber? Sind wir denn wirklich nur seine Sklaven? Steht da nicht auch geschrieben, dass wir seine geliebten Kinder sind? Ja, Gott sei Dank, das steht da geschrieben und das stimmt auch. Wir sind seine geliebten Kinder. Und wenn Jesus uns in diesem Gleichnis mit Sklaven vergleicht, dann tut er das letztendlich nur aus Liebe. Er will uns nämlich mit diesem Gleichnis etwas lehren. Er zeigt uns auf diese Weise ganz drastisch, wenn wir mal anfangen wollen, mit Gott zu handeln und ihm unsere Werke vorzuhalten, die so gut oder wenigstens nicht ganz so schlecht sind wie die von anderen, dann könnte Gott uns schnell den Mund stopfen. Von seiner Warte aus, als Herr der Welt, kann er mit Fug und Recht verlangen, dass wir seine Gebote halten, ohne dass er uns dafür etwas schuldig wäre. Ich denke auch an die Geschichte von Hiob. Den meisten von euch ist die vielleicht bekannt, der ja vieles durchmachen muss, vieles leiden muss, Gott dann hinterher auch fragt, warum das alles? Und was antwortet ihm Gott? Ich bin der, der alles geschaffen hat, das Große, das Kleine. Und wer bist du denn, dass du es wagst, mich zu fragen, warum all das? Und Hiob kapiert das, Gott sei Dank. Er kapiert das und sagt, du bist mein Herr und mein Gott. Er bekommt nicht die Antwort auf seine Frage, aber er kapiert, welche Stellung er hat und welche Stellung Gott hat. Wenn wir das erkennen, dann wird unser Herz und dann werden unsere Hände frei, etwas zu tun, was uns vielleicht ungeheuer schwer fällt, was vielen Menschen zumindest sehr schwer fällt. Wir werden nämlich frei dazu, uns beschenken zu lassen. Wir hatten bei uns in der Gemeinde mal jemanden, ich will den Namen gar nicht sagen, weil ihn vielleicht auch einige noch kennen, dem konnte man für nichts Danke sagen. Der hat es sich verbeten, dass man sich bei ihm bedankt hat, vielleicht auch mit dem Hintergedanken, wenn ihr mir jetzt dankt, dann kriege ich den Dank von Gott nicht mehr. Kennt ihr solche Menschen? Es fällt uns manchmal schwer, etwas geschenkt zu bekommen, ohne eine Gegenleistung dafür zu bringen. Erst der, der einsieht, dass er von sich aus nichts geben kann, wird es sich gefallen lassen, dass man ihn ohne Gegenleistungen beschenkt. Martin Luther hat versucht, einen gnädigen Gott zu bekommen. Und er hat alles Mögliche dafür getan. Er hat sich gegeißelt, er hat gefastet, er hat Regeln eingehalten, damit Gott ihm gnädig ist. Das ist das Typische am Menschen, dass er sich nicht einfach so beschenken lassen kann. Irgendwie widerstrebt uns das. Wir haben immer das Gefühl, wenn uns jemand was schenkt, müssen wir ihm was wiedergeben. Oder andersrum, in diesem Fall, ich muss ihm erst was geben, damit ich was bekomme. Aber das ist bei Gott völlig anders. Gott beschenkt uns, ohne dass er von uns eine Gegenleistung erwartet. Nur Kinder, die selber noch keine kostbaren Geschenke machen können, werden Geschenke mit ungetrübter Freude annehmen können. Es gibt auch eine ganz andere Gruppe noch von Menschen, die das einfach machen müssen, weil es nicht anders geht. Alte, Kranke, Behinderte. Die müssen sich beschenken lassen und können ihrerseits in vielen Fällen gar nichts für andere tun, können keine Gegenleistung dafür bringen. Und so ist es vielleicht eine der schwersten Lektionen für uns Menschen, sich von Gott beschenken zu lassen, ohne ihm eine annähernd vergleichbare Gegenleistung bieten zu können. Dieses Geschenk ist unermesslich groß. Wir nennen es dann oft auch Gnade, schlicht und einfach. Martin Luther hat es mal genannt, der fröhliche Wechsel. Ein fröhlicher Wechsel, ohne dass ich irgendwas krampfhaft von mir aus tun muss. Gott selbst wird in Jesus Christus ein Mensch. Er, der Herr aller Dinge, wird der Knecht aller Menschen, der sich auch nicht zu schade dafür ist, die dreckigen Füße seiner Jünger zu waschen, und nicht zu schade, den schandhaften Kreuzestod zu sterben. Gottes Geschenk an mich, Sklaven. Ich möchte nochmal darauf zurückkommen, meine Position und die Position Gottes, die ich versucht habe, vorhin deutlich zu machen. Und in dieser Situation als Sklave beschenkt mich Gott. Er beschenkt mich mit ewigem Leben in seiner Gegenwart. Er beschenkt mich mit freiem Zugang jederzeit zu ihm, dem Vater. Gottes Geschenk an mich ist, er nennt mich einen Heiligen. Heilig, weil ich Gott gehöre. Gottes Geschenk an mich ist, dass er mir sagt, du bist völlig in Ordnung. Da ist nichts Verdammliches an dir, weil du Gott liebst. Ich kann das nicht begreifen. Er nennt mich sein Kind, er nennt mich sogar seinen Erben. Und damit stehe ich neben dem Sohn Gottes. Das Reich Gottes ist mit Jesus angebrochen und besteht schon jetzt bei allem Toben des Satans in dieser Welt. Aber wir dürfen wissen, er ist besiegt und ich gehöre zu diesem Reich Gottes. Ich darf es erben und niemand kann mich aus seiner Hand reißen, niemand kann mir das rauben. Kind Gottes zu sein, Erbe seines Reiches. Niemals kann ich das wirklich als sein Sklave hier auf dieser Welt in dieser Zeit in Wahrheit begreifen. Es ist ein unglaubliches Geschenk für mich, die Gnade Gottes erhalten ohne jede Gegenleistung von mir. Und dann kann ich auch akzeptieren, dass Gott mich weiter beschneidet in vielen Fällen. Und falls ich Frucht bringe, weiter beschneidet, weil ich begreife, er tut es aus übermenschlicher, göttlicher Liebe heraus. Noch eine Anmerkung. Es gibt in der Bibel sehr wohl immer wieder Hinweise darauf, dass wir belohnt werden für das, was wir tun. Wenn wir Gottes Willen erfüllen, erhalten wir Lohn. Aber es geht in diesem Gleichnis eben nicht primär um Lohn, sondern um meine Motive zum Dienst. Meine Motive zum Dienst im Reich Gottes. Und die sollten eben nicht nach Lohn schielen. Und deshalb ist hier wahrscheinlich von diesem Sklaven die Rede. Wir können nichts dafür anbieten. Denn selbst wenn wir Gottes gesamten Willen untadelig erfüllen würden, und das haben zum Beispiel die Pharisäer ja versucht, im Neuen Testament lesen wir das immer wieder, ich bewundere diesen jungen Mann, zu dem Jesus sagt, erfülle die Gebote und du wirst den Himmel erben. Und er sagt, habe ich alles getan? Kann ich nicht sagen. Selbst wenn wir Gottes gesamten Willen untadelig erfüllen würden, wären wir noch immer unnütze Knechte. Wir sind Bettler, das ist wahr, das waren Martin Luthers letzte Worte. Bettler, die diesen Schatz der Gnade einfach nur als Geschenk annehmen können. Und so wollen wir auch gar nicht erst versuchen, mit unseren Gedanken, Worten und Werken von Gott und den Menschen Anerkennung zu verdienen. Wir wollen vielleicht nur versuchen, einfach zu funktionieren, Sklaven zu sein, so vollkommen zu dienen, wie es der Herr uns vorgelebt hat, als er sich selbst zum Sklaven machte. Ich fand das so toll, die Kleine vorhin hier. Habt ihr das beobachtet? Da waren drei, die wussten, was passiert. Und die andere stand daneben und hat nur geguckt, was die machen, und hat es nachgemacht. Das ist Nachfolge. So einfach geht das. Wir schauen auf den, der es kann, und machen das, was der getan hat. Jesus hat es uns vorgelebt, als er sich selbst zum Sklaven gemacht hat. Und als reich Beschenkte sind wir ja gar nicht mehr darauf angewiesen, nach irgendwelchem Lohn zu schielen. Wenn wir das gelernt haben, diese vielleicht schwerste Lektion des christlichen Glaubens, dann können wir mit, kennt ihr Wilhelm Löhe und die neuen Dettelsauer Schwestern sagen, was will ich? Dienen will ich. Etwas unmodern geworden. Wem will ich dienen? Dem Herrn, in seinen Elenden und Armen. Und was ist mein Lohn? Ich diene weder um Lohn noch um Dank, sondern aus Dank und Liebe. Und mein Lohn ist, dass ich darf. Amen.